Sie hören die Wissenswerte mit Axel Dorloff. Es sind geheimnisvolle Riesen. Die Wale gehören zu den größten Tieren, die jemals auf der Erde gelebt haben. Der Blauwal zum Beispiel gilt mit einer Körperlänge von bis zu 33 Metern und einem Gewicht von bis zu 200 Tonnen als das schwerste bekannte Tier der Erdgeschichte. Und gleichzeitig bleiben die Wale irgendwie geheimnisvoll, weil sie bislang wenig erforscht sind und die Wissenschaft viele Fragen zum Wal immer noch nicht beantworten kann. Über die Wale habe ich mit Oliver Dörr gesprochen. Er war viele Jahre lang Redaktionsleiter bei den Magazinen Neon und Nido. Und von ihm heißt es, er habe sich vom Stubenhocker zum Weltentdecker und Walforscher entwickelt. Im Frühjahr hat er im Ullstein Verlag ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Walfahrt über den Wal, die Welt und das Staunen. Unser Gespräch ist eine Wiederholung vom April dieses Jahres. Herzlich willkommen, Herr Dörr.
Hallo.
Lassen Sie uns in der Zeit ein bisschen zurückgehen und nehmen Sie uns mit. Kanadische Westküste, Sommer vor etwa 10 Jahren. Damals hat alles angefangen mit Ihnen und den Walen.
Ja, genau. Das war so ein bisschen Zufall eigentlich. Meine Frau, die wollte damals Orcas sehen. Das war so ein Kindheitstraum, das wollte sie schon immer machen. Und das kann man dort in Kanada ganz gut machen, an der Westküste. Und dann haben wir halt einfach so eine Orca-Tour gebucht. Und das war auch ganz schön. Wir haben dann ein paar Wale gesehen. Ich hatte vorher so ein bisschen Angst eigentlich, weil ich gelesen hatte, dass das die gefährlichsten und schlauesten Raubtiere sind, die es in den Meeren so gibt. Und dann bekommt man natürlich gleich so ein bisschen Kopfkino. Was passiert da jetzt, wenn man in so einem kleinen Boot rumfährt, das irgendwie nur ein paar Meter lang ist? Und das war sehr aufregend. Wir haben dann Orcas gesehen. Und als wir dann so an Land gegangen sind, dann dachte ich, cool, jetzt haben wir Wale gesehen. Und dann hat man das so ein bisschen abgehakt von der Wunschliste. Meine Frau war total glücklich. Und ich habe dann erst in den vielen Jahren danach, hat sich das so Schritt für Schritt immer weiterentwickelt. Ich habe dann irgendwann ein paar Jahre danach festgestellt, dass wir irgendwie seit dieser Tour, die wir da an der kanadischen Westküste gemacht haben, plötzlich nur noch Reisen unternommen haben, bei denen es um Wale ging. Und das hat sich dann irgendwie auch so verändert. Es war dann nicht mehr unbedingt, dass wir irgendwo hingefahren sind, weil meine Frau das vorgeschlagen hat, sondern es war dann irgendwann auch so, wir sind irgendwo hingefahren, weil ich dort Wale sehen wollte. Das hat sich irgendwie einfach so ergeben und ist so Schritt für Schritt immer weitergegangen.
Ihr Buch ist ja eine persönliche Walfahrt rund um die Welt, kann man sagen. Kanada, Norwegen, Madeira, Antarktis. Wo haben Sie die Wale noch überall hingeführt?
Ich habe versucht, interessante Orte für das Buch rauszupicken, die jeweils auch eine bestimmte Geschichte erzählen oder eine bestimmte Stufe erzählen, wo wir damals gerade waren, also das erste Mal draußen oder die schwersten Wanderungen, die ich gemacht habe, wenn wir in Kanada in irgendwelchen Wäldern gewandert sind, wo es auch Bären und Pumas gab, womit man sich ja dann irgendwie erstmal auseinandersetzen muss, wie man das macht, wenn man so einen Bären trifft. Oder in Grönland, wenn man über das Inlandeis wandert, da habe ich dann das erste Mal Steigeisen in den Füßen gehabt. Und bei mir ist es dann immer so, dass ich bin zu Hause sehr begeistert und denke, das müssen wir unbedingt machen, da wollen wir hin. Und dann vor Ort, dann denke ich manchmal, oh, das war aber vielleicht jetzt doch irgendwie zu viel. Vielleicht ist das grönländische Eisschild doch nicht das Richtige, wo ich jetzt unbedingt rumlaufen sollte. Und dann ist es immer meine Frau, die dann sagt, hier, das kann so schwer nicht sein mit den Steigeisen, jetzt versucht es nochmal und dann gehen wir einfach los und dann coacht sie mich da immer so ein bisschen durch und dann das ergänzt sich dann, glaube ich, immer ganz gut. Ich habe die Begeisterung zu Hause und wenn mich vor Ort der Mut verlässt, dann kümmert sich meine Frau darum, dass das dann trotzdem weitergeht.
Gerade über die großen Wale heißt es ja immer wieder, mystische Riesen, mystische Giganten. Auch Sie haben das Wort Staunen im Untertitel Ihres Buches. Was macht der Wal mit uns oder mit Ihnen? Ist es Ehrfurcht, ist es Demut, ist es die schiere Größe? Was ist das, was so fasziniert?
Bei mir ist es eine Mischung aus Ehrfurcht, Staunen und auch Glück, wenn ich Wale beobachte. Ich versuche das im Buch zu beschreiben, das ist gar nicht so leicht, weil man oft diese Begegnung ja auch immer wieder auf sich selbst bezieht. Und das ist das, was ich nicht so gerne mache. Ich versuche einfach rauszufahren und einfach nur wahrzunehmen, was da passiert, was ich dort sehe, aber nicht immer gleich zu versuchen, das mit mir jetzt wieder in Verbindung zu bringen. Es gibt so Geschichten, wo Menschen erzählen, dass der Wal ihnen direkt ins Auge geblickt hat und das hat danach ihr komplettes Leben verändert. Und so ist es bei mir nicht. Die Begegnung hat eigentlich mit mir erstmal gar nichts zu tun. Aber ich finde total faszinierend, natürlich diese Größe von diesen Tieren, was die aber auch können. Also ein Pottwal kann einfach aus dem Stand so tief tauchen, das ist genau dasselbe, als wenn wir einfach aus dem Stand ins Weltall fliegen würden, aber ohne irgendwelche Schutzausrüstung oder ohne irgendwas. Und der Wal kann ständig zwischen diesen Welten hin und her wandern und wir wissen überhaupt nichts über diese Welten dort unten. Und Wale werden seit 40, 50 Jahren sehr umfassend erforscht. Alle Menschen finden Wale toll und trotzdem weiß man immer noch fast gar nichts über diese Tiere. Das meiste sind Vermutungen, Meinungen, Anekdoten, auf denen sich das irgendwie fußt. Und das fand ich immer total faszinierend. Wir haben auf diesen Reisen, ich habe einmal einen Blauwalforscher begleitet, der seit 40 Jahren Blauwale erforscht. Der hat im Prinzip die Blauwalforschung auch erfunden. Er war der Erste, der das gemacht hat. Und den ganzen Tag habe ich ihn irgendwas gefragt über Blauwale und er hat immer gesagt, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Das ist alles noch unklar. Und er hat das immer mit totaler Faszination und Begeisterung gesagt und nie irgendwie mit Resignation. Und das fand ich total irre, dass es einen Beruf gibt, wo man eigentlich 99% seiner Zeit nichts sieht von dem, was man erforschen will. Und trotzdem kann man das mit so viel Leidenschaft und Hingabe machen und so viel Neugier auch nach Jahrzehnten noch.
Warum ist das so, dass die Wissenschaftler immer noch so im Dunkeln tappt? Also Sie haben den Pottwal als Beispiel genannt, der kann mehrere tausend Meter tief tauchen. Ist es das, dass er sozusagen in Welten verschwindet, in denen wir ihm nicht folgen können?
Ja, sie kommen da ja nicht hin. Also das eine ist, Wale tauchen irgendwann mal auf, dann sind die kurz an der Oberfläche, dann sind sie wieder weg. Also 99% der Zeit, die sie diese Tiere erforschen möchten, sehen sie die ja gar nicht. Die sind ja überhaupt nicht da. Und dann sind die aber auch noch ständig in Bereichen des Meeres, wo man ihnen überhaupt nicht folgen kann. Also es sind bisher mehr Menschen im Weltall gewesen als in der Tiefsee. Und gerade der Pottwal taucht so tief runter, man hat keine Ahnung, was dort unten wirklich passiert. Es gibt ganz tolle Theorien, es gibt so eine ganz lange Indizienkette, warum das wirklich so sein könnte, dass der Pottwal, wenn er dort unten taucht, der jagt dann nach Kalmaren, auch nach Riesenkalmaren, die kennt man aus den Jules Verne-Büchern, dass er einfach mit seinem Sonar ganz laute Töne von sich gibt. Die kann er auch sehr genau zielen, das hat man schon rausgefunden. Und dass er damit diese Tiere betäubt und dann irgendwann einfach aufsammelt vom Boden. Und es gibt ganz viele Indizien, die dafür sprechen, dass das so ist, aber man kann ihm halt nicht darunter folgen und das wirklich nachprüfen.
Pottwale unterhalten sich ja über diese Klicklaute. Es gibt immer wieder den Traum und auch das Ansinnen der Menschen, das zu verstehen. Forscher versuchen das ja, die Walsprache mit maschinellem Lernen zu knacken. Wie weit ist man da?
Das ist ein sehr weites Feld, wo ich auch nicht sicher bin, ob wir da überhaupt nach den richtigen Sachen suchen. Im Buch habe ich in einem Kapitel zusammengefasst das Thema Kultur, wie wir versuchen, Wale zu verstehen, wie Wale Wissen weitergeben und wie sie auch Kulturen aufbauen, die vielleicht anders sind als unsere, aber die trotzdem dasselbe sind. Und wir Menschen versuchen immer alles irgendwie auf uns zu beziehen und irgendwie das, was wir machen, ist so die Benchmark und alles andere richtet sich danach. Wir gehen immer davon aus, dass wir die intelligenteste Spezies sind, die es auf diesem Planeten gibt. Dabei gibt es so viele verschiedene Arten von Intelligenz, dass man überhaupt nicht sagen kann, welche davon ist jetzt die beste oder braucht man eine bestimmte Kombination. So ist das bei Sprache auch. Wale, also Pottwale benutzen Klicklaute, das sind Codas, nennt man das. Davon gibt es ähnlich viele wie wir Buchstaben haben. Das ist also total verführerisch, irgendwie zu glauben, dass das vielleicht so Morsezeichen sind. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass Wale, wenn sie eine Sprache etablieren, dass sie sie genauso nutzen wie wir. Wir gehen immer davon aus, dass unsere Sprache das Maßgebende ist. Wir Menschen sprechen aber die ganze Zeit von Dingen und nicht von Beziehungen untereinander, sondern wir zeigen auf alles und alles um uns herum sind Dinge und die sind uns wichtig. Und in der Forschung macht man das dann manchmal so, dass man Delfinen irgendwie Bilder von Bällen zeigt und dann hofft man, dass die erkennen, was das ist und dass die irgendwas mit einem Ball anfangen können. Aber was sollen die vielleicht mit einem Ball anfangen? Und so ist es bei den ganzen Sprachen auch. Vielleicht benutzen Pottwale ihre Sprache nur, um ihre Zugehörigkeit zueinander festzuhalten, aber nicht, um sich irgendwie auszutauschen miteinander über Dinge, so wie wir das kennen.
Gibt es denn einen Ansatz in der Walforschung, der Sie besonders fasziniert? Sie haben gesagt, Sie waren mit diesem einen Forscher, da waren Sie, glaube ich, eine Woche unterwegs zusammen im Boot. Mhm. Gibt es was Sie da herausheben würden?
Also das, was mich am meisten fasziniert, ist wirklich der Grad an Dingen, was wir alles nicht wissen. Das sind wirklich die totalen Basics. Wir wissen nicht, wie Wale ihre Nahrung finden im offenen Meer. Wir wissen nicht, wie sie kommunizieren, wie sie überhaupt diese Laute erzeugen. Wir wissen nicht, wie sie sich orientieren. Wale können von einer Seite des Ozeans auf die andere schwimmen und die folgen schnurstracks einer Linie, ganz kerzengerade, egal was dazwischen los ist, ob da irgendwie Stürme sind oder was auch immer. Und auf der anderen Seite kommen sie mit einer Abweichung von vielleicht einem Grad nur an. Also das sind irre Navigationsleistungen, wo wir überhaupt keinen Plan haben, wie das funktioniert.
Genau. Was wir aber wissen, ist, dass die Orcas als die schlauesten und vermutlich auch gefährlichsten Raubtiere der Meere gelten. Ein weißer Hai ist von ihnen schnell erledigt. Für Menschen aber weitgehend ungefährlich. Bleibt es so?
Also bisher ist es so, dass es in der freien Natur keinerlei tödliche Angriffe auf Menschen je dokumentiert wurden. Es gibt ein, zwei Fälle, wo es versehentlich wohl so war, dass ein Orca einen Menschen irgendwie kurz gepackt hat, aber das war relativ klar immer, dass es Versehen sind. Und es gibt vor der spanischen Küste, gibt es seit einiger Zeit immer mal wieder Vorfälle, dass Orcas kleinere Boote umkreisen, irgendwie auch ein bisschen angreifen. Das wird gerade erforscht, warum das so ist. Kann einfach sein, dass die sich gestresst und bedroht fühlen, dass es zu voll ist, zu viele Boote, dass zu viel Fisch weggefischt wurde, dass es zu laut ist, kann viele Gründe geben. Das wird gerade noch erforscht. Aber normalerweise ist es so, dass man vor Orcas überhaupt nichts zu befürchten hat. Und das sind die einzigen großen Raubtiere, also auf der Welt, denen sie sich so nähern können. Sie können sich keinem Eisbären, keinem Tiger, keinem Löwen so nähern wie Orcas. Das sind die einzigen, die irgendwie Interesse an Menschen haben, aber die nie das Gefühl haben, dass man Menschen jetzt auffressen oder angreifen müsste.
Andersrum ist das ja teilweise immer noch anders. Wer gilt heute als der Hauptfeind der Wale? Ist es der Waljäger, der die Tiere zu angeblich wissenschaftlichen Zwecken tötet? Ist es, Sie haben es gerade schon genannt, der Lärm im Meer, die Überfischung?
Ich glaube, das ist alles das, was wir mit dem Planeten anstellen und was wir mit den Meeren anstellen. Das ist eher das Problem. Natürlich, Walfang ist immer noch ein Problem. Das ist aber nicht mehr so groß, wie das über viele Jahrhunderte hinweg war. Das war die größte Industrie, die es auf der Welt gab. Man hat Blauwale so weit runtergeschossen, dass nur noch 0,0 irgendwas Prozent der ursprünglichen Bestände mal da waren. Also man hat es fast geschafft, die Wale auszurotten. Aber diese Zeiten sind vorbei und jetzt gibt es in ein paar Ländern gibt es immer noch Walfang und man versucht das natürlich auch irgendwie zu beenden. Das ist aber nicht mehr der kritische Punkt. Es geht heute eher darum, nachdem man eigentlich die Wale gerettet hat und den Walfang großflächig eigentlich beendet hat, geht es jetzt eher darum, lässt man den Walen irgendwie noch einen Platz zum Leben? Oder fischen wir jetzt den ganzen Krill weg? Fischen wir den ganzen Fisch weg? Machen wir die Meere weiterhin so schmutzig? Ist es weiterhin so laut in den Meeren? Ist da alles voller Plastik? Solche Sachen. Das sind eher die Themen. Und da ist es ein bisschen so, dass wir das auch eigentlich in jeder Einzelne im Alltag selbst sind, die das in der Hand haben. Das ist zumindest das Einzige, was wir persönlich in der Hand haben. Wie viel Fisch wollen wir noch essen? Wie viel Plastik wollen wir verwenden? Wie wollen wir leben? Diese Fragen sind momentan eigentlich eher das wichtigste Thema.
Und das Interesse an Walen und auch Delfinen ist ja in den vergangenen Jahrzehnten enorm gestiegen. Hilft es? Helfen Angebote des Ökotourismus, Walbeobachtungen durchzuführen auf ökologische Art und Weise? Ist das eine gute Entwicklung, die der Sache dienlich ist?
Also es ist immer eine zweischneidige Entwicklung. Auf der einen Seite ist es total gut, wenn Menschen sich für Tiere interessieren, die sie irgendwo sehen wollen, weil man diese Tiere dann sich bemüht, dass sie einen Lebensraum haben, dass sie weiterhin da sind, weil man natürlich Geld damit verdient, anderen Menschen diese Tiere zu zeigen. In Island war es Jahrzehnte, Jahrhunderte lang völlig normal, Wale zu erschießen und zu fangen. Und irgendwann hat denen mal jemand erklärt, dass es auch eine Idee sein könnte, Wale beobachten zu wollen und nicht sie immer nur zu erschießen und dass man damit sogar noch mehr Geld verdienen kann. Und fast der gesamte Walfang in Island ist damit zusammengebrochen. Es gibt heute nur noch einen einzigen Walfänger, der das weitermacht. Und der macht es auch nur noch ein paar Jahre, weil das Ganze in sich nicht mehr schlüssig ist und niemand mehr Walfleisch großartig braucht. Und da hat Waltourismus natürlich dabei geholfen, dass man die Wale erhält, dass man ihren Lebensraum erhält und dass man versucht, viele Menschen aufs Meer rauszubringen, ihnen Wale zu zeigen. Und das ist für viele Menschen natürlich auch ein Moment, wo sich im eigenen Leben, im eigenen Alltag vielleicht irgendwie ein Umdenken stattfindet und wo man überlegt, was man nochmal ändern kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das dann auch schnell Überhand nimmt, dass es Gebiete und Gegenden gibt, wo es viel mehr Boote als Wale gibt, wo Menschen auf einmal der Meinung sind, obwohl sie nicht für National Geographic arbeiten, wollen sie trotzdem mit Orcas schnorcheln und dann gehen sie alle ins Wasser und dann ist das Wasser voller Tauchern. Und was kommt am Ende bei rum? Ein paar tolle Fotos für Instagram vielleicht oder so. Aber ich weiß nicht, ob es bei diesen Sachen dann wirklich nach darum geht, Wale zu sehen oder nicht irgendwie auch nur um einen persönlichen Kick und das ist, dass man noch bessere, tollere, interessantere Erlebnisse und Reisen macht. Und das nimmt natürlich dann auch so ein bisschen Überhand. Deswegen ist man in vielen Gegenden jetzt auch gerade, muss man schauen, muss man da überhaupt noch mit dem Boot rausfahren oder kann man Wale nicht auch toll von Land aus sehen? Es gibt tolle Wanderwege, auch in Europa, wo man ewig weit wandern kann und man kann an vielen Stellen, gibt es Punkte, von denen aus man besonders gut Wale sehen kann und da muss niemand raus und das Erlebnis ist dasselbe. Also einige der schönsten Erlebnisse, die ich hatte, wo wir Wale gesehen haben, das war von Land aus. Wir saßen einfach stundenlang da und irgendwann schwammen diese Wale da vorbei.
Herr Dirr, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ganz vielen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Oliver Dirr, Journalist, Publizist und Walforscher. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht, Titel Walfahrt über den Wal, die Welt und das Staunen, erschienen im Ullstein Verlag. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Diese Sendung war eine Wiederholung vom April dieses Jahres. Danke fürs Zuhören, sagt Axel Dorloff.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.